diese zwei Sachen, vor allem in Mittelbetrieben, aber natürlich auch in Großbetrieben, sind in Deutschland immer mehr kombiniert worden und man hat weniger Kapital- und Firmenexporte oder Fabrikexporte gemacht, sondern hat die Arbeitskräfte hierher geholt. Die türkische Community ist auch hierher gekommen, nicht die deutschen Fabriken nach Anatolien. Und das Kapital ist irgendwie heimständisch geblieben. Bleib hier, lass deine Leute für dich arbeiten und verkauf die Produkte teuer im Ausland, wenn es geht. Mit den Amerikanern war es schwierig. Die hatten ja den Dollar. Und da musste man zu Dollar abrechnen. Und das war immer ein komparativer Kostenvorteil, nennt sich das in der Ökonomie. Komparativer Kostenvorteil heißt, die Amerikaner hatten das Geld und die Deutschen hatten das Produkt, aber das haben sie billiger verkauft, als es eigentlich wert war. Und in den Vereinigten Staaten war der Käfer, das hat man nicht für ein Auto gehalten, sondern für ein Buggy, also so einen Einkaufswagen für die Hausfrau, den die so aus der Westentasche hier so bezahlt hat. Der kostete 1000 Dollar. 1000 Dollar, auch ein Geld, aber für den damaligen Mittelstandsamerikaner konnte man kaufen. Das richtige Auto hat der Mann gefahren und da ist man durch die Gegend geschaukelt und dieses andere Auto, das war ja kein Auto. Zum Einkaufen war es also gut. Und damit ist ein Wertfluss entstanden. Das heißt, komparative Kostenvorteile, comparative advantages heißt das, sind von Vorteil für beide. Wenn eine bestimmte Situation zusammenkommt, der eine eben das Geld hat oder Bedürfnisse hat und der andere, auch wenn er jetzt hinterherhinkt, es gab ja amerikanische Produkte, die waren Weltspitze zur damaligen Zeit auch, das waren Waffen, das war Caterpillar, bestimmte Produkte in der Bauindustrie, das war die gesamte Ölindustrie, sozusagen Weltspitze. Wenn die Deutschen das kaufen wollten oder Rohstoffe, brauchten sie Dollar und dafür haben sie VW und andere Sachen verkauft. Und es hat zu einem Wertabfluss geführt, aber trotzdem zum Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland zu diesem rheinischen Kapitalismus eben hat es beigetragen. In den USA, jetzt kommen wir zu den USA, eigentlich zu dieser Trump-Entwicklung, jetzt müssen wir die SPD kurz verlassen. Wir müssen den Blick nochmal auf die Vereinigten Staaten werfen. Die waren in dieser ganzen Zeit, vor allem nach 1992, waren die plötzlich weltweit in einer Position, wo sie komparative Kostenvorteile hatten, die aber eigentlich schon gar keine mehr waren. Die Amerikaner haben nur in bestimmten Sektoren noch die Spitzenposition gehabt. Und die ist Stück für Stück in anderen Bereichen geschwunden. Vor allem ist sie geschwunden in der Stahlindustrie. Die amerikanische Stahlindustrie ist ausgewandert. Die Autoindustrie hat an der Spitzenposition verloren. Und die Amerikaner haben ihr Kapital ins Ausland transferiert. Und Produktionsstätten nach Malaysia, überall. Der amerikanische Kapitalexport war sehr groß und damit hat zusammengehangen, dass man zum Beispiel Nike, ist so ein ganz typischer Fall, die machen Schuhe. Die designen diese Schuhe in Seattle, aber produziert werden sie in den Philippinen, in China oder in Vietnam jetzt. In China nicht mehr, weil in China im Moment viel zu teuer ist. Dort sind die Löhne gestiegen. Und China war aber eine bestimmte Zeit für die Amerikaner die Werkbank der Welt. Dort sind Industrieprodukte hergestellt worden, die Amerikaner für Dollars gekauft haben. Und da sie in der Dollarschwemme unterwegs waren, und die Dollarschwemme ist immer größer geworden. Und die Spekulation ist auch immer größer geworden. 2002 gab es dann zwar diese New Economic Krise, aber trotzdem auch die industrielle Entwicklung in den USA ist vor allem im digitalen Bereich immer stärker geworden. Microsoft, das kennen Sie ja, das Programm Windows, die haben da immer noch 80%. Also diese Entwicklung ist nach vorwärts gestürmt, aber die industriellen Produkte, die hat man nicht mehr in den Vereinigten, also nicht mehr in dieser Menge in den Vereinigten Staaten hergestellt, sondern die hat man herstellen lassen. Und vor allem hat man sie in China herstellen lassen. In Deutschland auch. Das hat dem Trump zwar nicht gefallen, aber immer wenn er den Mercedes da unten fahren sieht, vor seinem Büro in New York, ärgert er sich. Die müssen weg. Das ist eine Kränkung. Jetzt kommt dieses Problem ins Spiel. Kränkung. Es gibt da bei den Großmächten immer dann, wenn sie absteigen, eine Kränkung. Sie denken an das, was sie mal waren und möchten das wieder sein. Aber das Rad der Geschichte lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Der Trump sagt jetzt, wir holen die Industrie wieder zurück, die wir exportiert haben in der Zeit vorher. Die sollen jetzt wieder zurück. Wir machen den Stahl wieder selber. Die Produktionsstätten lassen sich aber nicht auf den Befehl eines Präsidenten hin und her schieben. Das Kapital geht dorthin, Karl Marx, wo es die größten Profite heckt. Stahl ist heute am günstigsten in Indien herzustellen. Warum? Weil dort die niedrigsten Löhne sind und die niedrigsten Umweltstandards und der Mittal ist dort der zentrale Stahlproduzent. Und die Europäer können fast auch da nicht mehr mithalten, die Amerikaner schon gleich gar nicht. Die amerikanischen Stahlhersteller, Bethlehem Steel, alles das ist reduziert auf absolute Sonderstähle. Dieselbe Entwicklung haben wir jetzt mit ThyssenKrupp hier in Deutschland. Was haben also die Amerikaner gemacht? Sie haben ihr Geld genommen und haben Waren in China eingekauft. Was ist in China gewesen? In China ist der Dollarberg gewachsen. Was haben die Chinesen mit den Dollars gemacht? Die haben gesagt, wo das Geld herkommt, soll es auch wieder hin. Wir haben jetzt dafür gearbeitet. Wir kaufen uns jetzt in Amerika ein. Die Amerikaner haben gesagt, gute Idee, was wollt ihr denn haben? Ja, Rüstungsindustrie, das haben die Chinesen gleich gar nicht angefragt. Aber Computerindustrie, ja, das wäre schön. Nein, das geht auch nicht. Könnt ihr nicht kaufen. Ja, was können wir denn überhaupt kaufen bei euch? Immobilien, amerikanischer Boden, ist sowas von super. Und Häuser, die gar nicht existieren und auf dem Papier standen, super. Das könnt ihr kaufen. Und wir haben, das haben sie dann von Bush Junior, war das ein Programm nach dem 11. September, die amerikanische Wirtschaft anzukurbeln. Ja, dann hat man das natürlich wieder mit Geld gemacht. Und wie bringt man Geld unter die Leute? Indem man ihnen Kredite gibt für den Kauf von Immobilien. So ist es in den Markt gedrückt worden. Und dann haben die zu den Chinesen auch gesagt, kauft Immobilien, hier geht's ab. Die werden immer teurer, wenn ihr bei uns einkauft. Dann haben die sich tatsächlich eingekauft, 370 Milliarden am Anfang und dann noch mehr bei Fannie und Freddie Mac. Und dann haben sie in die Bücher geguckt und haben gesagt, ja, das ist ja Betrug. Da hat so manch einer in den Vereinigten Staaten gelacht. Trump ist ja auch in der Immobilienbranche, wie Sie vielleicht wissen. Und hat gesagt, ja, wenn die sich reinlegen lassen, das ist ja deren Bier. Ich habe zu den Banken gesagt, sie sollen mir keine Kredite geben. Ich zahle sie sowieso nicht zurück. Ja, wenn die das nicht machen oder wenn die das nicht lesen, dann ist es ihr Bier. Das ist ja eine Lüge in dieser Etage, in dieser Art von Mafiapolitik. Ist das nichts anderes wie eine erfolgreiche Darstellung eines Geschäftsmannes, wie er den anderen übers Ohr haut. Die Lüge ist eine Veranstaltung der geschäftsmäßigen Täuschung. Und wenn die anderen so blöd sind, dann gehört es ihnen nicht anders. Aber die Chinesen haben dann gesagt, ja, jetzt machen wir bei der ganzen Geschichte nicht mit. Wir wollen wirklich was kaufen und nicht diese Papiere da von Lehman Brothers und den anderen und diese verbrieften Junkbonds mit Immobilien, die es gar nicht gibt, beziehungsweise die haben einen 25-prozentigen Risikoaufschlag gehabt. So sind die in die Welt verkauft worden. Es gab eine Zeit, da konnten die saudi-arabischen Prinzen von diesen Papieren gar nicht genug kriegen. 25% Risikoaufschlag, da haben die nur die 25% gesehen. Wie bei manchen Leuten, wenn du zu denen sagst, eine Anlage von 3% super, 4% noch besser. Sagen die, nee, das ist schlecht, die wollen 8%. die wollen 10. Bei 15% kommt bei diesen Leuten jeder Betrüger durch die Tür und kaufen dieses Papier. So ist es eben dort auch gewesen. Wenn man ein Papier kauft und da gibt es einen 25-prozentigen Risikoaufschlag, dann ist das Risiko so enorm, dass diese Aktie oder dieses Papier eigentlich gar nichts wert ist. Weil es gar nicht sein kann, dass eine Firma oder eine Immobilie im Jahr um 25% wächst. Das kann nur Betrug sein. Das heißt, die Leute in dieser Zeit von 2002 bis 2008, wo die Immobilienkrise ausgebrochen ist, auch in Deutschland, die waren unterwegs. Ich habe damals den Begriff geprägt, die Übervorteilung der Übervorteiler. Da wollte jeder den anderen übervorteilen. EMTV und so weiter. Der Betrug ist auch in die einfache Bevölkerung eingesickert. Und man hat geglaubt, man könnte ohne Arbeit reich werden. So wie die Amerikaner. Siehst du es damals? Ja, die machen es uns vor. Die lassen andere für sich arbeiten. Das geht aber irgendwann schief. China hat dann Folgendes gemacht. China hat sein Geld genommen. Und was haben die mit den Dollars gemacht? Die sind woanders zum Einkaufen hingegangen. Die sind nach Europa gegangen. Piräus, nach Portugal, überall, Südamerika, Afrika, ganz viel Land in Afrika gekauft. Die Chinesen haben Glück gehabt, dass der Dollar nicht zusammengebrochen ist. Die haben alles getan, damit er nicht zusammenbricht. Die hätten sie abschreiben können. Die Vereinigten Staaten und die Chinesen saßen in dieser Zeit wie zwei zitternde Riesen in einem Boot. Und jeder hat gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich macht der andere keine wahnsinnige Aktion. Sonst bricht das Wasser über uns herein. Sie haben Glück gehabt, vor allem die Chinesen, und die Amerikaner auch, dass es die Europäer gab. Warum? Weil die Europäer einen Euro hatten. Das konnten die Chinesen und andere Spekulanten im Euro anlegen. Wissen Sie, warum der DAX so gut dasteht? Weil die alle, also nicht alle, aber viele hierher gehen. Weil die sagen, das ist ein stabiles Land, da gibt es Parteien, die machen Koalitionen. Das Deutschland ist Zentrum dieses Europas. Deutschland ist sicher. Da gehen wir hin. Und haben sich auch eingekauft. Es wird auch noch Konflikte geben. In Fabriken eingekauft. KUKA ist gekauft worden von den Chinesen. Und. So haben die also versucht, ihr Geld, ihre Dollars zu retten, dorthin, wo Stabilität ist. Und das ist eben in Europa, vor allem eben Deutschland. Deutschland hat in dieser Zeit eine immer stärkere Rolle gespielt. Und dann kam auch noch die unaufgeregte Angela Merkel dazu. Also konnten die gar nicht gefährlich sein. Da kann man sein Geld hinbringen, da ist Sicherheit. Und jetzt ist auch Deutschland an einem Punkt angelangt, an dem sich das Bewusstsein durchsetzt, dass sich die Welt ändert. Die Angela Merkel hat, mühsam genug, in Trudering, das ist nicht weit von hier, vor 2 Jahren eine Rede gehalten, wenn Sie sich erinnern, das sogenannte Truderinger Wirtshausrede. Da hat sie gesagt, dass man mit dem Trump oder sich auf die Amerikaner, sie hat den Namen Trump nicht in den Mund genommen, auch nicht mehr verlassen kann. Plötzlich sind die Deutschen aufgewacht. Ja, wenn das die Angela Merkel schon sagt, dann kam die Flüchtlingskrise. Das heißt, das, was die Vereinigten Staaten im Vorderen Orient angerichtet haben mit dem Einmarsch im Irak, ging das los. Das, was dann in Syrien passiert ist, der arabische Frühling, natürlich, die Völker wollten die Diktatur abwerfen. Und das hat zu einem Konflikt der Großmächte geführt, die Verhärtung zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Also der neue Kalte Krieg ist losgegangen. Plötzlich sind die Deutschen irgendwie dagestanden, ja, Mitte Europas, und haben geguckt, was machen wir denn jetzt da eigentlich? Welche Rolle spielen wir? Dann fangen so Diskussionen an von dem Herfried Münkler, das ist ein Berater von Angela Merkel, ein Historiker. Deutschland als Mittelmacht. Deutschland muss sich einmischen. Selbst die polnischen Politiker, nicht die jetzigen, bis vorher sagten, wir fürchten nicht so sehr als die Untätigkeit Deutschlands in der Außenpolitik. Also die tun zu wenig. Und die Deutschen haben tatsächlich zu wenig getan. Deutschland hat sich zurückgezogen auf die Verwaltung von Geld und die Verwaltung von Vergangenheit. Und in der Verwaltung, im Apparat, sind wir gut. Eingang, Ausgang, Stempeln, Behörden, Apparate, von links nach rechts, das ist auch so. Stillstand. Die Deutschen lieben den Stillstand. Und manchmal, wenn er dann zu still wird, brechen sie in die Wut aus. Das ist auch nicht gut. Wir dürfen den Stillstand nicht anbeten. Wir brauchen ein gutes Verhältnis von Dynamik und Ruhe oder so, aber nicht Statik. Es geht nicht. Die statische Welt ist eine Illusion. Also haben die Deutschen mit ihrer ganzen Politik ein Problem gehabt. Die ist Stück für Stück und immer mehr in eine Sackgasse geraten. Und die Sackgasse ist im Grunde genommen, dafür ist stellvertretend die SPD, die größte, älteste demokratische Partei Deutschlands, ist im Prinzip die Partei, die dieses Problem am eigenen Leib am härtesten erlebt. Die haben nicht verstanden, wie die neue Zeit tickt. Wir sind in einer Übergangsgesellschaft. Das heißt, das, was jetzt die zweite Moderne, die Industriegesellschaft war, wird durch die dritte Moderne abgelöst. Wir haben eine Transformation überall auf der Welt. Probleme, die sind zur gleichen Zeit. Und diese Probleme, ökologische Probleme, Finanzprobleme, Warenprobleme, Gerechtigkeits-, Ungerechtigkeitsprobleme, Wanderungen weltweit sind Menschen unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Flüchtlinge es gibt. 68 Millionen war die letzte Zahl. Und der Mensch ist immer gewandert übrigens. Ja, wir sind aus Afrika hierher gekommen. Wir sind nur deshalb so weiß, weil es für unsere Haut besser ist, wenn wir nicht schwarz sind wie unsere Vorfahren. Jetzt kommen aber unsere Vorfahren auch wieder her. Die sind tatsächlich schwarz und es kommt zu Kulturproblemen. Kulturprobleme. Die kommen mit dem Handy. Und auf dem Handy steht Locus. Wissen Sie was? Ein Programm, das heißt Locus. Ein Programm, mit dem man einen Weg planen kann. Bis ins Detail. Also kommen die hierher und wollen auch so leben wie wir. Teilweise arbeiten die, in Europa sowieso, machen die Arbeit, die wir nicht mehr machen wollen. Angefangen von der Altenpflege, von der Pflege für die sterbende Mutter und Vater, nachts polnische, bulgarische Frauen rund um die Uhr in Deutschland. Auf dem Bau im Osten findet man gar keinen deutschen Facharbeiter mehr. Wenn der Vorarbeiter noch ein Deutscher ist, ist viel. Und die finden es auch noch gut, die ostdeutschen Bürgermeister. Aber ihre Bevölkerung wählt AfD. 25-30%. Dort ist die AfD eine Volkspartei, weil die sich immer noch als Vernachlässigte fühlen. Das ist sie in der Tat sind. Wir haben sie, das ist also meine Kritik auch, an der Vereinigung nicht zur Vereinigung gezwungen. Wir haben sie zur Vereinigung geführt, wie Leute, die nichts zu sagen haben. Es gab keine Verfassungsdebatte. Das steht im Grundgesetz vorne drin, bis 1989, schon der erste Vorspann ist, wenn das deutsche Volk sich vereinigt, muss es in freier Selbstbestimmung eine neue Verfassung schreiben. Und da müssen alle drüber abstimmen. Und es ist nicht drüber abgestimmt worden. Wenn du Leute nicht unterschreiben lässt, wozu sie sich dann verpflichten, sagen sie irgendwann, ich habe keine Verpflichtung, ich habe ja nicht unterschrieben. Ich dürfte nicht unterschreiben. Wir sind ja übernommen worden. Kein Anschluss unter dieser Nummer war dann. Der Grund war, es gab dann sogar eine Kommission, die hat 5 Jahre noch getagt, eine Verfassungskommission, wo man gesagt hat, man muss die Verfassung irgendwie doch ändern und doch zur Abstimmung stellen. Aber Schäuble war damals der verantwortliche Verhandlungsführer, die haben das als einen Verwaltungsakt gesehen. Und das ist einer unserer zentralen Fehler, dass wir politische Fragen manchmal als Verwaltungsakte sehen. Und im Verwaltungsakt schreibst du eine Sache weiter, die erfolgreich ist. Das Grundgesetz war erfolgreich. Ja, aber man hätte es zur Abstimmung stellen müssen. Und diese Abstimmung, da hätte nur noch mal ein Paragraph rein müssen, hinter dem 21, dem Ewigkeitsparagraphen, ein 21b. Und da hätte stehen müssen, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland hat in freier Selbstbestimmung dem Grundgesetz für die 82 Millionen zugestimmt. Dann wäre diese Geschichte los gewesen. Die hängt uns aber wie ein Klotz am Bein. Und die sagen, immer sind sie diejenigen, die nicht gehört wurden, die nicht ernst genommen wurden, die nicht anerkannt wurden. Und Anerkennung ist ein wirklich wichtiger Faktor. Also wir haben es in Deutschland und in Europa und weltweit mit einer Bewegung zu tun, die restaurativ ist. Und zwar mit einer Bewegung, die am Ende der zweiten Moderne in eine Übergangsgesellschaft mündet. Diese Übergangsgesellschaft und deren ökonomische Entwicklung, das heißt die Leichenflatterei, die wir jetzt in Amerika erleben. Trump sperrt die amerikanische Gesellschaft durch Mauern ein und unterwirft praktisch diese Gesellschaft seinen Oligopolen. Oligopole sind ökonomische Vereinigungen, die dadurch entstehen, dass sich die Mächtigsten zusammentun, und das sind meistens die mächtigsten Alten. Es liegt jetzt nicht am Alter, wenn Sie die Milliardäre anschauen, die sich da zusammengetan haben, das sind tatsächlich alt, aber sehr alt. Aber es sind vor allem die alte Industrie. Und die alte Industrie in den Vereinigten Staaten und dieses Thema Oligopole, das ist bei uns und bei unseren Politikern nicht durchgedrungen. Das wird überhaupt nicht diskutiert, was Trump und seine Leute für eine ökonomische Politik machen. Und das ist außerordentlich clever, aber retardierend, rückständig. Die fangen praktisch ihre eigene Gesellschaft ein, indem sie der Gesellschaft erklären, ihr seid eine Firma. Und der Chef der Firma bin ich. Der Chef der amerikanischen Firma ist jetzt Trump. Und die Mauern, die er baut, Zollmauern oder mexikanische Mauer tatsächlich, erinnert ja auch an den Untergang des Römischen Reiches, da haben die auch ständig Mauern gebaut, den Limes, und das hat ihnen nichts geholfen. Also alle Gesellschaften, die retardierend sind und sich auf den Erfolgen ausruhen, machen nichts anderes, als dass sie leichenflatternd an dem, was noch da ist, partizipieren. Und leichenflatternd ist jetzt, dass sie das, was in Amerika zu verteilen ist, dass sie das noch nehmen. Und zwar pressen, wie es gerade geht. Und das beste Beispiel dafür, da könnte man es am besten verstehen, was da geschieht, ist die Ölindustrie. Die Ölindustrie mit der Fracking-Idee presst in der Tat Öl und Gas aus dem amerikanischen Boden raus und vergiftet das Land, die Landbevölkerung, die dort lebt. Müssen Sie bloß diese Fracking-Industrie anschauen, die Trump und seine Freunde über ganz Amerika ziehen und jetzt ganz Amerika zu dem ersten Ölproduzenten der Welt gemacht haben. Müssen Sie sich mal vorstellen. Und das mit einer Technologie, die völlig veraltet ist. Das ist zwar modern mit diesen Pumpen und so weiter, aber das ganze System und diese ganze Entwicklung auf Öl hin ist veraltet. Wir brauchen die Sonne, und in den USA die digitale Industrie, die langen sich ja an den Kopf und sagen, was soll denn das? Ja, was ist denn das für eine Sackgasse? Wir haben in Silicon Valley, im MIT und so weiter, wir haben die Zukunft erfunden. Und was die Trump-Leute und so machen, das ist Steinzeit. Aber diese Diskussion ist in Amerika zu einer Kluft geworden, zwischen, nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen der alten Industrie und der neuen technologischen Industrie. Und diese Kluft geht wie ein Riss durch die ganze Welt. Das ist nicht der Riss von links und rechts, sondern das ist der Riss zwischen einer alten Technologie und einer alten Politik, die nach hinten schaut, und einer neuen Technologie und einer neuen Politik, die nach vorne schaut. Und diesen Riss haben sie überall auf der Welt heute und auch in Deutschland. Und das ist das größte Problem in Deutschland, dass wir dazu neigen, in einen Verwaltungsmodus zu kommen und nichts mehr verändern, wo wir etwas verändern müssten. Und wir müssen uns verändern. Wir brauchen sowieso Europa, und das ist mein letztes Wort. Und das ganze Geld, was wir verdienen mit diesem blöden Handelsbilanzüberschuss, Geld, das man in seiner Tasche hat und nicht wieder in die Produktion bringt, was macht das? Es geht kaputt. Das braucht Anlage. Wir haben ein Anlageproblem. In Deutschland sind wir hinterher. Die Brücken und Schulen und alles Mögliche, ja, hängt hinten nach. Wir sparen null. Schwarze Null, jetzt rote Null. Und die SPD steht null da und hat ein Riesenproblem, weil sie für das, was ich da heute gesagt habe, keine Antwort hat. Die stecken immer noch in der alten Industriegesellschaft drin, und die haben für die digitale Gesellschaft, für den neuen Mittelstand, den digitalen, unsere Kinder, die arbeiten nicht in der Schwerindustrie, die gehen nicht in die Kohlegrube. Nein, sind im Büro und sonst wo. Und die interessieren sich noch nicht genug für Politik. Und das ist auch unser Problem. Es hat sich jetzt im Brexit gezeigt, die englische Jugend hat sich nicht für ihre Zukunft interessiert und hat die Politik den Alten und Idioten überlassen. Alte und Idioten und Opportunisten. Jetzt höre ich aber auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Ich hoffe, das war jetzt nicht deprimierend, sondern aufbauend. Nur wenn man versteht, was um einen herum geschieht, hat man eine Perspektive. Und dazu muss man zuerst eben auch die Probleme sehen. Die sind groß, aber die Zukunft ist noch größer, wenn wir sie ergreifen.